Pascal, wie häufig warst du eigentlich in letzter Zeit so richtig geschockt?
Also wenn ich so auf politisch-gesellschaftliche Dinge schaue, die in den letzten Wochen und Monaten passiert sind, dann will ich eigentlich fast sagen, also oft bis gar nicht, weil eigentlich schockt mich ja gar nichts mehr.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Naja, der Schock, der gehört ja so ein bisschen leider in den letzten Jahren, kann man ja schon sagen, was ist gesagt, politisch-gesellschaftlich ja irgendwie schon dazu. Man stumpft ja sogar schon so ein bisschen ab, was die Daily News und so anbelangt, gerade wenn man so Richtung politische News
Ja.
schaut. Aber wir
Aber
haben
du fragst ja
natürlich,
nicht von ungefähr. Du fragst ja
genau, ich
nicht von
frage nicht
ungefähr.
von
Du hast ja was im
ungefähr.
Kopf.
Ich will da auf was hinaus. Und zwar, ja, letzte Woche gab es nämlich auch einen Schock. So wurde es auf jeden Fall ja in vielen Medien auch bezeichnet. Und ich glaube, in der einen oder anderen Führungsetage von Unternehmen kann man das schon auch als Schock bezeichnen, was da passiert ist. Ja, ein Schock, der die internationale Wirtschaft, Politik, Tech-Branche vor allem auch getroffen hat. Es kam nämlich letzte Woche zu einem ja dramatischen Kursrutsch bei US-Technologiewerten an der Börse. Rund 1 Billion US-Dollar in Summe, sagt man, sind da sozusagen den Bach runtergegangen. Nvidia zum Beispiel verlor an einem Tag 600 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Das gab
Was
es in
habe ich dir
dieser
neulich gesagt, dass ich gerne vor ein paar Jahren Nvidia-Aktien gekauft hätte und das bereue, das nicht getan zu haben? Und jetzt der große Crash, was ich jetzt verloren hätte.
Ja, aber es gibt häufiger mal stärkere Börsenverluste auch in Milliardenhöhe und Nvidia vor allem hatte das auch schon häufiger erlebt und ist da auch wieder immer wieder aus diesem Tal rausgekommen. Wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, auch jetzt am Anfang des Jahres mit den ganzen Ankündigungen, wie viel da auch an Wert gewonnen wurde. Aber dieser Kursrutsch, wie gesagt, der ist einmalig in der Börsengeschichte. Das hat auch Auswirkungen ja auch unter anderem auch auf die Politik und auch auf andere Firmen, wie zum Beispiel die Facebook-Mutter Meta, die da auch gleich Krisensitzungen einberufen hat. Aber was ist denn jetzt eigentlich der Grund für diesen Börsenschock gewesen in der letzten Woche? Oder wer ist der Grund dafür, dass das passiert ist? Und das ist nämlich ein bislang ja ziemlich unbekannter Name in der Technologiebranche. Ein chinesisches Startup aus der Provinz Guangzhou ist da nämlich der Grund. Und dieses Startup, das werden einige von unseren ZuhörerInnen natürlich auch schon gehört haben und sich auch schon viel mit auseinandergesetzt haben. Und zwar, das ist DeepSeek, das neue Startup aus China, was ein KI-Modell verspricht, das deutlich, deutlich günstiger ist und auch mit viel weniger Rechenleistung auskommt als zum Beispiel der, ja, Branchenführer, der Vorreiter OpenAI von Microsoft mit ChatGPT, kennen natürlich auch alle. Also deutlich günstiger heißt, man sagt, dass das Training dieses KI-Modells soll ungefähr 6 Millionen US-Dollar gekostet haben. Das ist ja in der KI-Branche, wenn man sie als solche bezeichnen
Peanuts.
kann, Peanuts. Also da in dem Fall kann man es wirklich auch mal als Peanuts bezeichnen. Natürlich 6 Millionen US-Dollar grundsätzlich viel. Aber in diesem Bereich, wo wir ja wirklich in Milliarden, Billionen Höhen gehen, was Börsenwerte und so weiter anbelangt, und was Entwicklungskosten anbelangt, das ist natürlich 6 Millionen gar nichts. Und gleichzeitig wurde das Ganze eben trainiert auf in China eben noch zugelassenen, es ist nämlich nicht alles zugelassen von Nvidia zum Beispiel, eben auf deutlich abgespeckten Nvidia-Chip-Systemen. Deswegen auch so ein bisschen der Kursverlust bei Nvidia, weil, okay, man gesehen hat oder wird zumindest kolportiert, dass es auf deutlich unterkomplexeren Chip-Systemen von Nvidia passiert ist. Und das hat natürlich auch da in dem Fall zu diesen Kursverlusten geführt. Und ein wichtiger Aspekt, zu dem wir später auch noch mal kommen, wahrscheinlich, wenn wir über die Automobilindustrie oder die Konsequenzen für die Automobilindustrie sprechen. DeepSeek setzt ganz klar auf Open Source, auf Open Source Systeme. Der Quellcode ist online einsehbar. Das Entwicklervorgehen wird auch dokumentiert. Die technische Dokumentation ist da deutlich transparenter als bei der Konkurrenz. Also ein anderer Weg, den hier DeepSeek wählt, im Gegensatz zum Beispiel ja eben zu OpenAI oder anderen, die in dem Bereich unterwegs sind. Also ein neues Vorgehen. Und man muss eben sagen, und deswegen gab es eben auch in den USA so viele Verwerfungen und so viel, ja, vielleicht auch Sorgen, und eben dieser Schock steht jetzt damit so ein bisschen die Vorherrschaft der US-Konzerne im Bereich der generativen KI eben in Frage. Microsoft-Chef Satya Nadella hat sich zum Beispiel auch dazu geäußert. Er sagt, DeepSeek sei extrem beeindruckend und die Entwicklungen, die gerade in China passieren, die sollte man sehr, sehr ernst nehmen. Nun ist das vielleicht auch so ein bisschen eine, wie man so schön sagt, eine You don't say-Aussage, weil die Entwicklung in China sollte man vielleicht nicht erst seit letzter Woche ernst nehmen, sondern die sollte man schon die letzten Jahre, Jahrzehnte ernst nehmen. Aber er bezog das natürlich jetzt in dem Fall vor allem auf diese Entwicklung im Bereich generativer KI, was eben Kosten und Rechenleistung anbelangt. Weil wir wissen ja auch, dass gerade die US-Konzerne, wie auch zuletzt, gab es wieder einige Ankündigungen, wie stark man investieren will in eben ausgebaute Rechenleistung. Da geht es ja auch um Milliarden und die Rechenleistung, die für die nächsten Versionen unter anderem von ChatGPT eben gebraucht werden, sind enorm. Und da schlägt natürlich so eine Nachricht wie jetzt von DeepSeek ein, wenn es heißt, die brauchen deutlich weniger Rechenleistung und man kann das deutlich günstiger alles entwickeln. Alles immer so ein bisschen unter dem Vorbehalt, dass das natürlich jetzt auch noch sichergestellt werden muss und eben auch noch konsolidiert werden muss, diese Nachricht und dieses Angebot im Endeffekt, also das steht alles noch so ein bisschen teilweise eben in Anführungszeichen, weil man natürlich jetzt erstmal sehen muss, was steckt da wirklich hinter. Wie gesagt, der Name DeepSeek ist jetzt auch relativ jung. Natürlich hat er ja auch in China schon für Wellen gesorgt, auch schon vor der letzten Woche, aber eben nicht so ganz im Lichte der Öffentlichkeit. Und jetzt muss man natürlich erstmal sehen, dass man da auch wirklich stichhaltige Informationen bekommt. Wie gut ist jetzt dieses KI-Modell von DeepSeek am Ende des Tages? Also eine spannende Entwicklung, die sich da anbahnt. Wieder aus China.
Ja, definitiv. Und die eigentlich ist ja die Sache mit dem Schock, deutet ja schon auf eine Sache hin oder auf einen Gedanken, den ich gerade habe. Man könnte sich ja jetzt eigentlich sozusagen in einer großen Weltgesellschaft darüber freuen, dass technische Entwicklung und technische Innovationen sozusagen stattfinden. Und stattdessen bewertet man ja selbst. Und wenn man das jetzt, auch wenn wir in der Beobachterrolle, dann meine ich jetzt nicht unsere Rolle als Journalisten, sondern fast die sozusagen aus Europa raus, die im Prinzip nach West, nach Ost schauen, wo da im Prinzip solche Innovationen stattfinden. Man kann ja kaum anders als das Ganze auch einfach immer als so einen technologischen kalten Krieg irgendwie wahrzunehmen. Mhm. Ne? Und das ist ja auch all das, sprechen wir vielleicht irgendwie später auch nochmal drüber, die ganzen Entwicklungen. Wir haben vor 2 Wochen über den Software-Ban in den USA gesprochen auf chinesische Fahrzeuge und chinesische Software, nicht nur chinesische Fahrzeuge, sondern auch wenn in Fahrzeugen anderer Hersteller aus anderen Herkunftsländern chinesische Software verbaut ist, dann wird die in den USA unter bestimmten Voraussetzungen wird die dann verboten werden. Und das ist natürlich, dass man beobachtet inzwischen ja eigentlich diese technologische Weiterentwicklung ja dann irgendwo doch schon einfach als ein Spielen dieser Weltmächte, die sich da als irgendwie einfach in Fernwest und Fernost sozusagen gegenüberstehen. Ich würde schon fast sagen, es trübt ein bisschen die Freude daran, eigentlich diese Entwicklung zu beobachten. Und wie du selber ja auch gesagt hast, ganz richtig ist ja auch, stimmt das überhaupt, was DeepSeek da aktuell auch kolportiert, was die Aufwände tatsächlich sind, die da reinfließen, was tatsächlich die technologische Entwicklung und die technologische Basis, auf der es entwickelt wurde, die finanziellen Investitionen, die da reingeflossen sind, ist natürlich alles noch ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber es ist immer so ein, es fühlt sich immer wie so ein Gegeneinander an. Das macht es ein bisschen schade, wenn man es beobachtet, finde ich.
Ja, es ist, du sagst, es ist so ein bisschen ein kalter Krieg jetzt auch in der Tech-Branche. Ich meine, das kann natürlich auch reale Konsequenzen haben. Wir werden da sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Haben wir in einer Folge jetzt vor kurzem auch schon mal angesprochen, das Thema, was für protektionistische Maßnahmen jetzt vielleicht manche Länder, wie zum Beispiel die USA, anwenden, um solche Software eben aus dem eigenen Markt zu halten. Wir haben es ja im Kontext der Connected Cars aus China auch schon besprochen. Da ist ja jetzt auch schon ein Verbot ausgesprochen worden. Wir wollen gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber irgendwie auch trotzdem ganz witzig, dass du Kalter Krieg an der Stelle auch sagst, weil da hat nämlich sich auch der Trump-Berater und Investor Mark Andreessen auch schon wieder ein ein Bild gezeichnet. Er hat das ja schon mal gemacht, schon vor langer Zeit, mit dem Spruch Software is eating the world. Das kam ja auch von ihm. Und er ist jetzt mittlerweile auch Trump-Berater. Und er hat gesagt, dieser DeepSeek-Schock sei der Sputnik-Moment der KI. Und wenn alle, die sich so ein bisschen mit Geschichte auseinandersetzen werden, wissen, der Sputnik-Moment, den gab es schon mal. Und zwar tatsächlich mit dem Sputnik, mit dem Satelliten in den 50er Jahren, ja. Wo Russland es geschafft hat, deutlich vor den USA geschafft hat, einen Flugkörper oder einen Satelliten in dem Fall in den Weltraum zu schießen. Und das passt ja ganz gut auch zu dem Thema Kalter Krieg und was sich da anbahnt. Also aber das, man sieht an diesen ganzen Bildern, an diesen ganzen Beschreibungen, die momentan stattfinden, da ist ordentlich was im Gange. Das wird uns die nächsten Jahre natürlich oder die nächsten Zeit auch sehr stark noch beschäftigen. Was uns natürlich auch stark beschäftigt ist, was hat das denn jetzt alles auch ein bisschen mit der Automobilindustrie zu tun? Ich meine, wir sind ein Automotive-Podcast. Und DeepSeek ist jetzt bislang, zumindest soweit wir wissen, noch in keinem Fahrzeug, ich sag mal, westlicher OEMs vorhanden. Also viele der Hersteller haben natürlich jetzt, haben sich ja in den letzten Jahren auch überschlagen mit den Ankündigungen, ChatGPT einsetzen zu wollen, sei es in der Produktion zum Beispiel oder natürlich im Infotainment-System als Sprachassistent. Also bislang gibt es da noch keine Verbindung oder Partnerschaften in der Automobilindustrie. Doch trotzdem müssen sich natürlich auch die Verantwortlichen in den Führungsetagen der Automobilindustrie jetzt damit auseinandersetzen, was die KI von DeepSeek, sollte sie sich denn als belastbare Alternative auch zu ChatGPT herausstellen, denn jetzt inwiefern DeepSeek da auch in die Erwägung der Autoindustrie einfließen kann, denn und da wollen wir jetzt auch ein bisschen drüber sprechen. Und da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Die Autoindustrie muss wie selten zuvor natürlich auf die Kosten schauen. Und wenn DeepSeek jetzt ein Modell anbietet, was deutlich kostengünstiger ist und auch sehr wichtig, weniger Rechenleistung beansprucht, was natürlich wieder für Entwickler in der Automobilindustrie interessant sein wird, wenn es darum geht, zum Beispiel das ins Auto zu bringen. Da geht es ja auch wirklich darum, die Rechenleistung eben gering zu halten, um eben auch bestimmte Produkte und Innovationen auch umsetzen zu können. Am Ende des Tages, also sicherlich an der Stelle auch womit sich jetzt die Granden in der Autoindustrie beschäftigen müssen.
Ja, vor allem ist es ja, es drückt ja vor allem auch wieder einfach jetzt eine Sache aus, und das ist dieses Thema Local for Local, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel der auf dem chinesischen Markt mit DeepSeek ein KI-Modell auf den Markt kommt, was sich jetzt dann, jetzt nehmen wir mal an, das würde sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten auch als tatsächlich ernstzunehmender Konkurrent von ChatGPT erweisen, dann kommen wir natürlich wieder in so Situationen, in der dann womöglich auf dem chinesischen Markt der Einsatz von ChatGPT im Fahrzeug untersagt ist. Ich bin mir ehrlich gesagt aktuell gar nicht sicher, ob das überhaupt irgendwie erlaubt ist. Ich meine, in China haben wir ja dann nun doch schon irgendwie einfach auch länger mit entsprechenden protektionistischen Maßnahmen und auch entsprechenden Verboten auch irgendwie westlicher Technologie und Plattformen und so weiter zu tun. Aber da kann man sich natürlich wieder vorstellen, für Autohersteller heißt es natürlich, sich irgendwo einfach immer auf die entsprechenden Gegebenheiten des jeweiligen Marktes anzupassen. Und das wahrscheinlich in einem Maße, das immer krasser wird als zuvor, bis zu dem Punkt, an dem wir ja darüber diskutieren müssen, ob man, um überhaupt den Markteintritt zu haben, egal ob China, in China ist das natürlich ohnehin schon stärker der Fall, aber eben auch jetzt in den USA, sogar lokal fertigen muss, um da Fahrzeuge überhaupt noch entweder überhaupt noch auf den Markt zu bringen oder wirtschaftlich sinnvoll auf den Markt zu bringen, wenn wir dann jetzt an Einfuhrzölle und so weiter denken. Das heißt also lokal schon fertigen müssen. Auch da gibt's ja momentan viele Diskussionen, wie sehen da jetzt entsprechende Werksbelegungen womöglich in den USA aus. Viele der europäischen, deutschen Hersteller haben natürlich ihre Werke, fertigen aber nicht unbedingt eine größere Modellpalette, fertigen vielleicht gar nicht alle Marken, die es vielleicht auch in einem Konzern gibt. Ja, Stichwort Volkswagen-Konzern. Das sind natürlich so Diskussionen, die jetzt gerade aufkommen. Local for local muss man in Zukunft einfach für die lokalen Märkte fertigen, muss man für die lokalen Märkte entsprechende Digitalplattformen einsetzen. Das wiederum erfordert natürlich eine ganz andere Hardware-Software-Basis, die diese Fahrzeuge haben müssen, um natürlich auch diese unterschiedlichen Anforderungen am Ende bedienen zu können. Wenn irgendwann die Anforderung lautet, naja, in den USA und Europa, da kannst du schon ChatGPT als KI-Assistenten im Fahrzeug haben. In China gibt es aber einen anderen Assistenten, der dort eingesetzt werden muss, womöglich. Und das sind natürlich alles so Themen, ja, auch das Thema Fahrzeugsoftware von China in den USA, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, welche Entwicklungen da jetzt noch vielleicht oder Erkenntnisse da in den letzten zwei Wochen noch gereift sind. Das sind natürlich Dinge, die fordern die Automobilindustrie natürlich extrem heraus. Also ein One-Fits-All wird es nicht mehr geben. Ne?
Hm. Ja, es ist eben auch eben die Frage, du sagst, es ist local for local. Also muss man sich sozusagen das Auto der Zukunft, und das da haben wir ja, wissen wir ja alle, dass es softwarebasiert, software definiert sein wird. Wird es da verschiedene sozusagen Ausprägungen geben, einmal für den US-Markt, einmal für den europäischen Markt, einmal für den chinesischen Markt. Was bedeutet das jetzt auch wieder für zusätzliche Entwicklungskosten? Wir haben es ja bei Volkswagen gesehen, der die Strategie, dass man sich sozusagen in China für China positioniert und eben auch diesen China-Speed aufnimmt. Aber eben auch am Ende des Tages, wir haben es ja auch bei Audi gesehen, vielleicht wieder zu noch einer deutlich eigenständigeren sozusagen Untermarke dann am Ende des Tages entwickelt, die auf einer ganz anderen technologischen Basis ansiedelt als zum Beispiel in den USA oder in Europa. Das wird sehr interessant sein. Was ich ganz interessant finde bei der Sache ist eben auch, dass DeepSeek ja ganz stark diesen Open-Source-Gedanken fördert. Und das hat uns auch Pedro Pacheco von Gartner nochmal bei uns in einem Artikel gesagt, dass das natürlich auch sehr gut eigentlich zu den OEMs aktuell passen könnte, weil man damit natürlich deutlich leichter und schneller bestimmte Technologien implementieren kann. Wir haben darüber gesprochen, dass die Automobilindustrie, dass viele Hersteller sich jetzt viel stärker auch in Richtung Open Source Community bewegen, um eben auch die Geschwindigkeit an vielen Stellen dort aufnehmen zu können und bestimmte Produkte auch schneller an den Markt zu bringen. Und da ist natürlich dann auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, wenn man da auf Open Source setzen kann und da auch Geschwindigkeit aufnehmen kann, ja grundsätzlich die Frage, ob das nicht das geeignetere Modell wäre. Aber eben da dann wieder das, was du angesprochen hast, die unterschiedlichen auch regulatorischen Anforderungen in den Märkten zu berücksichtigen, dass natürlich am Ende des Tages wenn wir jetzt mal das in einer sehr theoretischen Welt diskutieren, ein Volkswagen in den USA nicht mit einem Sprachassistenten von DeepSeek unterwegs sein kann. Wir haben es ja diskutiert über den Softwareband, da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ist eben die Frage am Ende des Tages, ne? Also da gibt es eine Möglichkeit, die vielleicht die Entwicklungskosten und die Entwicklungszeit deutlich einsparen kann. Aber sollte man das nicht grundsätzlich einsetzen? Ne? Das muss man natürlich jetzt diskutieren.
Klar, die andere Sache, die andere Diskussion ist natürlich, es werden sich natürlich auch die entsprechenden Tech-Companies, werden sich jetzt die Entwicklung bei DeepSeek ganz genau anschauen, ganz genau anschauen, wie das da gemacht wurde, ob man eventuell, und das sind jetzt die zwei Komponenten, und da hat man ja im Bereich DeepSeek ja auch schon ein paar Stimmen gehört, man könnte jetzt entweder hingehen und sagen, naja, womöglich könnte man die eigenen Modelle auch deutlich einfacher fahren, oder es zeigt eigentlich nur auf, wie leistungsfähig die höhere Rechenleistung, wenn man denn die höheren Technologien, die höheren Chip-Technologien und so weiter denn nutzt, wie viel Potenzial da eigentlich noch drin steckt. Ja, also DeepSeek zeigt ja auch nicht nur auf, wie momentan etwas simpel gemacht werden kann, sondern zeigt damit ja gleichzeitig, sagen wir mal, auch noch ein bisschen den Horizont auf, wo der Weg noch hingehen kann, wenn man tatsächlich eigentlich die volle Rechenpower und die entsprechenden Investitionen und so weiter dann mal wirklich ausnutzen würde. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch gerade so eine Reaktion auch der US-Tech-Branche, ist ja auch dann irgendwie zu sagen, dann sollten wir uns mal darauf konzentrieren, zu sehen, wo denn wirklich die Reise noch hingehen kann, wenn man denn diese ganzen Ressourcen hat.
Mhm.
Ne? Aber vielleicht schauen wir nochmal, weil wir es gerade schon gesagt haben, vielleicht schauen wir mal drauf, nochmal auf dieses Thema Fahrzeugsoftware aus China, weil wir haben ja gerade eben schon, du hast es gerade ja schon gesagt, DeepSeek als Open Source kann natürlich auch nochmal ein bisschen nochmal was anderes sozusagen durch diese offene Modell noch ein bisschen was anderes in die Waagschale werfen. Auf der anderen Seite, wir haben natürlich gerade festgestellt, chinesische Fahrzeugsoftware wird in den USA verboten. Da wollen wir jetzt auch gar nicht nochmal, weil wir haben es vor zwei Wochen getan, jetzt nochmal sozusagen die Historie nochmal irgendwie aufdröseln oder im Prinzip nochmal genau sagen, worum es da geht oder was da verboten wird. Das haben wir vor 2 Wochen in der Folge schon explizit getan. Aber wir haben uns jetzt natürlich jetzt im Kontext mit DeepSeek nochmal so ein bisschen überlegt, okay, schauen wir nochmal drauf. Besteht eigentlich, wie groß ist eigentlich die Gefahr, die irgendwie von chinesischer Software ausgeht oder von chinesischen vernetzten Fahrzeugen ausgeht? Muss man das denn tatsächlich befürchten? Ist das auf dem amerikanischen Markt eigentlich eine tatsächlich ernstzunehmende technologische Befürchtung? Sind da vielleicht ganz andere Beweggründe hinter? Stichwort eher wirtschaftlicher, handelstechnischer Natur? Oder haben wir es da wirklich mit großen Bedrohungen durch entsprechende Software zu tun? Und jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, so ganz klar und einfach ist diese Frage natürlich nicht zu beantworten. Die USA argumentieren eben mit nationaler Sicherheit, mit einer Frage nationaler Sicherheit. Sie argumentieren mit der Sicherheit von Kundendaten auf der einen Seite, aber auch mit Spionage auf der anderen Seite argumentiert. Und da ist ja so ein bisschen die Frage, okay, das sind jetzt so 2 Aspekte, die muss man vielleicht ein bisschen mal auseinandernehmen, nämlich Security und Datenschutz. Wenn wir mal auf die Security-Seite schauen, dann ist es natürlich, und das muss man klar sagen, Fahrzeuge haben natürlich durch die entsprechenden Konnektivitätstechnologien mehr Einfallstore, als sie noch vor einigen Jahren gehabt haben. Das ist ganz klar so, das ist definitiv so. Und damit haben natürlich moderne, vernetzte, softwaredefinierte Fahrzeuge auch grundsätzlich das Problem, dass sie grundsätzlich natürlich Einfallstore öffnen und für von außen grundlegend eben auch hackbar sind, ist klar, ein Fahrzeug, was rein hardwarebasiert ist, hat diese Möglichkeit gar nicht. Und inzwischen gibt es natürlich aber an ganz vielen Stellen im Fahrzeug entsprechende Rechnerarchitekturen, entsprechende Möglichkeiten, dort eben auch in diese Rechnerarchitektur eben auch zu kommen. Aber das gilt natürlich einfach für jedes vernetzte Fahrzeug und jedes softwaredefinierte Fahrzeug von allen Herstellern grundsätzlicherweise und auch von allen aus allen Herkunftsnationen. Ja, das gilt natürlich, also amerikanische vernetzte Fahrzeuge sind ja in der Tendenz genauso hackbar, wie das irgendwie chinesische sind, wie das deutsche sind, so in ganz grundlegender Natur. Ja. So, die Frage ist jetzt aber, gilt jetzt oder gibt es jetzt eine ganz, ganz grundsätzliche große Bedrohungslage durch moderne, vernetzte Fahrzeuge? Und ich glaube, das kann man und muss man schon noch mit Nein beantworten. Und ohne, dass wir jetzt hier eine zu große Abhandlung im Bereich Cybersecurity, ist natürlich auch ein komplexes Thema, einsteigen würden, sagen da schon viele Experten eigentlich regelmäßig, erstens, der Aufwand ist viel zu groß. Und zweitens gibt es natürlich auch immer stärkere Security-Bemühungen von den einzelnen Herstellern. Ein Stichwort Security by Design, also bei neu entwickelten Fahrzeugen eigentlich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen absolut von null auf mitzudenken und nicht etwas zu entwickeln und am Ende dann die Abteilung Security sozusagen, Abteilung IT-Security zu fragen, so wie kriegen wir das jetzt sicher, sondern von vornherein zu sagen, das, was wir entwickeln, ist so entwickelt, dass es so sicher wie möglich ist. Nicht nur in Bezug auf Sicherheit, physische Sicherheit, was Bauteile angeht, sondern einfach auch in Bezug auf Cybersecurity. So, und das gilt natürlich auch. Und deswegen jetzt vielleicht an der Stelle mal eine Stimme vom VDA, vom VDA-Geschäftsführer Markus Bollig, der nämlich gefragt wurde, was bedeutet das denn als eigentlich zum Beispiel einfach für deutsche Hersteller, die eventuell mit chinesischer Software unterwegs sind, die dann in Amerika womöglich Fahrzeuge auch nicht mehr verkaufen dürfen in der Art? Und er sagt ganz klar, von den in unseren Fahrzeugen verbauten Komponenten geht weder eine Gefahr für die persönliche noch eine nationale Sicherheit aus. Auch europäische und deutsche Regulatorik baut auf höchste Sicherheitsstandards. Die für europäischen Autos verpflichtenden Cybersecurity-Management-Systeme nach UNICEF-Regulation 155 stellen die Cybersicherheit von Fahrzeugen sicher, unabhängig von der Herkunft ihrer Komponenten. Also er möchte natürlich nochmal da ganz klar zum Ausdruck bringen, auch in Richtung der USA, hey, ihr habt jetzt hier mir einen Software-Ban auf chinesische Fahrzeugsoftware ausgerufen. Damit haben wir am Ende mit deutschen Fahrzeugen nach Stand dieser Regulatorik ein Problem. Aber wir können garantieren, es gibt hier deutsche, / europäische Cybersicherheitsstandards, die einfach genauso gelten, auch wenn Softwarekomponenten aus China kommen. Und das ist natürlich auch nochmal wichtig, da zu betonen. Da wird ganz sicherlich auch das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Jetzt aber der ganz andere Aspekt, und das ist nämlich der Aspekt des Datenschutzes. Wenn es nämlich Amerika darum geht, vermeiden zu wollen, dass Nutzungsdaten natürlich aus entsprechenden Fahrzeugen am Ende dann an chinesische Konzerne fließen, ja, dann ist das natürlich schon gerechtfertigt, denn das machen ja amerikanische Tech-Konzerne auch, ja. Also man möchte ja manchmal, also man sollte das sich mal mehr Gedanken darüber machen, aber man möchte ja manchmal gar nicht genau wissen, was für Daten eigentlich irgendwie von meinem iPhone an Apple, an Meta und Co. fließen. Aber natürlich ist das der Fall. Und natürlich ist das immer auch muss das natürlich auch mit deutschen, europäischen Datenschutzstandards und so weiter vereinbar sein. Aber es ist doch klar, dass ein Anbieter eines Tech-Gadgets, und in dem Fall wird das Auto eben auch zu einem oder ist schon eins, natürlich auch entsprechende Nutzungsdaten sammelt. Und wenn dann die USA sagt, wir wollen nicht, dass dort entsprechende Daten nach China fließen, weil wir vielleicht irgendwie China in der Form in der Nutzung dieser Daten nicht vertrauen, dann muss man natürlich, dann ist der Weg, den die USA da geht, halt der, den man da irgendwo gehen muss oder ihn zumindest erstmal androhen muss. Die Frage ist ja auch, was wird man jetzt für entsprechende Regelungen noch finden oder auch was Datenschutz angeht. Aber ja, das muss man, ich finde, da muss man so ein bisschen eben diesen Cyber-Security-Aspekt, wenn es wirklich darum geht, ein Auto zu hacken oder über ein Auto irgendwie technisch irgendwie in das Auto eingreifen zu können, muss man trennen dann tatsächlich einfach von der berechtigten Sorge, naja, wir wissen nicht genau, wo dann eigentlich Daten von Fahrzeugnutzern hinfließen, und das wollen wir vermeiden. Ne?
Mehrere Punkte dazu. Erstmal eine kleine Randbemerkung. Wir haben dazu bei unserem Magazin Automotive IT natürlich gerade in der letzten Woche ein, zwei Artikel dazu publiziert, die das Thema unter anderem Security by Design, auch das Thema Post-Quantum Encryption, auch ein sehr interessantes Thema, wo es auch um Sicherheitsthemen geht, haben wir ein paar Artikel dazu, werden wir natürlich verlinken. Kann man sich da nochmal aufschlauen. Aber jetzt auch nochmal zu deinen Punkten, die du genannt hast. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Maßnahmen, die auch aus den USA jetzt getroffen wurden, oder diese Verbote, die für die nächsten Jahre, ich meine, da sprechen wir jetzt auch nicht von diesem Jahr, sondern auch erst von 2027, 2030, also Maßnahmen, die in der Zukunft erst greifen werden, aber natürlich jetzt schon reale Konsequenzen haben.
Aber in der nahen Zukunft, ne?
Genau, in der nahen Zukunft.
Ist ja übermorgen.
Das ist in erster Linie gar nicht so sehr, vielleicht auch um den, da geht's ja viel um so Spionage, Angst vor Spionage und so weiter. Das ist vielleicht gar nicht so sehr die Angst das Hacken eines Fahrzeugs geht, sondern dass es in erster Linie eine politische Entscheidung ist, und wie du es ja auch richtig gesagt hast, dass es eben auch Teil ist von so Abschattungsmaßnahmen, und dass man sich, dass man wirklich die Angst hat, dass China da jetzt versucht, sozusagen die US-amerikanische Bevölkerung auszuspionieren. Übrigens auch, wenn wir jetzt wieder über KI sprechen, das Problem wird sich da dann natürlich potenzieren, wenn wir KI-Sprachassistenten aus chinesischer Hand sozusagen haben, die ja natürlich deutlich komplexer sind und auch deutlich näher auch an dem Fahrzeugnutzer dann auch sein werden und an deren Präferenzen und wünschen, dann potenziert sich das Problem natürlich auch nochmal in einem Ausmaß, das wir wahrscheinlich an dieser Stelle noch gar nicht absehen können. Also ich glaube, es ist in erster Linie ein Politikum und eine politische Maßnahme, um zu zeigen, dass wir uns, oder dass in dem Fall die USA sich auch wehren will gegenüber den Chinesen. Das wird sich jetzt mit Trump sicherlich nicht in eine andere Richtung bewegen, wobei man das nie so genau weiß, welche Deals er da in Zukunft noch macht. Aber dieser Konflikt wird sich dahingehend weiter verschärfen. Und ob da jetzt wirklich die faktische Gefahr, die du ja auch angesprochen hast, in Sachen Cyberrisiko oder Cybersecurity, da jetzt auch wirklich da ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist in erster Linie eine politische Entscheidung, um den Standpunkt klar zu machen. Was ich an der Stelle aber auch wieder spannend finde, um ein bisschen wieder auf uns zu schauen, auf uns hier in Deutschland und in Europa, welchen Standpunkt, welche Haltung haben wir eigentlich dazu und welche Rolle spielen wir eigentlich in diesem, du hast es genannt, kalten Krieg der KI oder der Software vielleicht auch. Wie müssen wir uns positionieren? Ich meine, wir hatten, ich weiß, dass wir auch im Zuge dieses Software-Bans natürlich auch die EU angefragt hatten, die EU-Kommission. Da gibt es bislang noch keine gemeinsame Stellungnahme zu diesem Thema, weil man sich da wahrscheinlich auch sorgt um die eigene Position in diesem Markt auch und in dieser politischen Auseinandersetzung. Aber so ein bisschen ist eben die Frage, die einen wehren sich gegen die anderen, aber welche Rolle spielt denn Europa noch an dieser Stelle? Also technologisch sind wir anscheinend nicht auf der Höhe, dass wir sozusagen da ein ja ernstzunehmender Mitbewerber oder vielleicht auch ernstzunehmender Wettbewerber sozusagen sein können an dieser Stelle. Aber da muss sich natürlich Europa eben auch fragen, was kann man da tun? Wie kann man sich da positionieren? Und vor allem natürlich auch, was die wirtschaftliche Seite des Ganzen auch anbelangt.
Ja, absolut. Also das wird, es wird spannend sein, weiter zu beobachten, Yannick. Ich glaube, wir haben heute ganz gut bei den verschiedenen Themen gesehen. Deutschland, Europa steht vielleicht ein wenig nicht nur geografisch, sondern auch, was dann tatsächlich auch die technologische Entwicklung angeht, ein bisschen zwischen den Stühlen, droht da vielleicht auch ein bisschen unter die Räder zu kommen. Jede Entscheidung in die eine oder andere Richtung wäre auch aus wiederum anderen Gründen irgendwie falsch. Also das ist natürlich einfach eine spannende Gemengelage, in der man sich gerade befindet. Und sicherlich, du hast es auch angedeutet, Tendenzen, die jetzt in den nächsten Jahren eher nicht abnehmen werden, sondern im Prinzip, dass wir irgendwo das ganz große globale Spiel vielleicht aktuell wieder so ein kleines bisschen hinter uns lassen, eher zu nationaleren Lösungen und irgendwo regionaleren Tendenzen. Das ist ja was, das deutet sich seit einer Weile an und dürfte sich sicherlich in den nächsten Jahren noch verstärken. Und das kann man eben auch, auf technologische Aspekte beziehen. Das gilt da für technologische Innovationen gleichermaßen, genauso wie für die Entwicklung der Autoindustrie auch als eine besonders globale Industrie, als eine global fertigende Industrie, eine global nachgefragte Industrie. Also das ist ja globale Lieferketten. Es trifft ja die Automobilindustrie wirklich von vielen Branchen in einem sehr, sehr starken Maße, wenn genau dieses globale Spiel, man könnte ja fast sagen, ist die Globalisierung, so wie wir es uns mal gedacht hatten, eigentlich gescheitert. Momentan sieht es ein bisschen danach aus. Oder sie war vielleicht ohnehin einfach eine etwas schöne Vorstellung, die es so in der Form noch gar nicht gegeben hat und sich jetzt eben andeutet, dass es sie womöglich auch in den nächsten Jahren auch nicht geben wird. Ist ja wirklich etwas, was uns hier sehr stark begleitet auch, ne?
Ja, also eine spannende Diskussion, die wir, glaube ich, jetzt an dieser Stelle nicht mehr aufmachen. Also da können wir sicherlich noch dieses Jahr an der einen oder anderen Stelle nochmal aufgreifen, weil uns das ja weiter begleiten wird. Also der Schock, der jetzt passiert ist, der wird Schockwellen nach sich ziehen und wir werden ganz häufig noch über dieses Thema sprechen. An der Stelle erstmal dir danke für deine Einschätzung auch zu dem Thema und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge, Was mich bewegt. Und von mir aus bis dahin alles Gute und ciao.
Bis dahin, ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.